Wir haben in Offenbarung, Kapitel 3, eine Gemeinde, wo Jesus draußen stand, vor der Tür und klopft an. Es ist möglich. Jesus macht es sogar noch viel härter, indem er sagt, viele werden zu mir sagen an dem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Es ist möglich, dass man einen Gottesdienst hat, dass Jesus nicht in Wirklichkeit in der Mitte ist. Aber ich freue mich, dass ich glauben darf, dass es nicht so ist hier heute Morgen. Dass er hier ist. Deshalb hatte ich ein bisschen Schwierigkeit mit dem Lied. Komm und segne uns. Er hat versprochen, bei uns zu sein, nicht? Ich weiß nicht genau, was der Liederdichter sich gedacht hat, aber er hat. Ich denke, manchmal könnten wir es so umdrehen. Dankeschön, Herr, dass du da bist, um uns zu segnen, nicht? Und anstatt ein Gebet daraus zu machen. Da, wenn man so betet, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Wie viel besser zu sagen, Dankeschön, Herr Jesus, dass nicht du unser Gast bist, du wohnst in mir, nicht? Er will das haben. Er will gedankt werden. Er will gepriesen werden für das, was er versprochen hat, für das, was er verheißen hat. Und deshalb bin ich so glücklich, auch dass ich heute Morgen hier sein darf und weiß schon, was er hier so glaubt und was er hier auch verkündigt. Ein berühmter Geigerspieler mit Namen Fritz Kreisler wollte eine Geige kaufen und ging dann hin, hat sein Geld zusammengespart und als er hinkam, war die Geige schon verkauft an einem Sammler. Er ging zu dem Sammler, wollte die da kaufen, aber er wollte die nicht abgeben. Dann sagte er, darf ich sie wenigstens einmal spielen? Ja, sagte er, Sammler, du darfst das. So hat er die Geige genommen und eingestimmt und hat gespielt. Da sagte der Sammler am Ende, das war so wunderbar, das müssen andere auch hören. Die Geige kann nicht nur hier an der Wand hängen. Das Evangelium sollte nicht nur in uns sein. Das sollten andere auch hören. Das sollten wir auch verkündigen. Und das ist auch die Aufgabe, die Gott uns geschenkt hat. Das ist etwa vor einem Jahr, als ich hier war. Also, wie viele waren zu der Zeit hier? Vielleicht nur, dass ich weiß, wie viele mich nicht kennen. Ganz kurz, ihr wart nicht da. Oh, wo seid ihr gewesen? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht aber nur ganz kurz dazu. Ich bin Kanadier, auch schon ein gebürtiger Kanadier. Meine Großeltern sind mal von Russland nach Kanada ausgewandert. Und wir sind nach Deutschland gekommen in 1955, schon 39 Jahre her. So derzeit bin ich gekommen, um mitzuhelfen in einer Bibelschule. Da dürfte ich dann 27 Jahre auch sein, unterrichten und mithelfen als Geschäftsführer. Wir haben einige Schüler hier, Wilfried und Renate. Ich freue mich, ich weiß nicht, noch sonst Schüler, die da waren zu der Zeit. Wir haben einige auch aus der Schweiz zu der Zeit bei uns gehabt. Gute Gemeinschaft. Ich freue mich so, dass ich auch hier heute Morgen unsere Geschwister sehe und hier Gemeinschaft haben darf. In 1982 bin ich da wieder zurückgegangen nach Kanada. Wir wollten zurückgehen, ehe sie wünschen, dass wir gehen würden. Das ist immer so eine Frage mit alten Leuten, die manchmal nicht wissen, wann sie zurücktreten sollen. Aber ich bin auch jedes Jahr zurückgekommen nach Deutschland. Auch in der Schweiz gewinne ich etwas Zeit auf und so freue ich mich, dass ich das dieses Jahr wieder tun darf. Meine Frau ist nicht dabei, sie kommt erst am Dienstag, übermorgen. Und ich freue mich, dass sie kommt, denn ich brauche sie. Sie sagt, wenn wir so zusammenreisen, dann teilen wir uns alles. Ich tue die Arbeit und sie wird müde. Und ich bin jetzt schon müde geworden, jetzt brauche ich sie. Wir werden dann noch eine Woche in der Schweiz bleiben und dann geht es nach Österreich. Dann geht es wieder zurück nach Norddeutschland. Und am 21. Juni, so der Herr will, fliegen wir dann wieder zurück nach Kanada. Wir wohnen in der Nähe von Vancouver, ganz an der Westküste. Das ist etwa mit dem Flug, etwa, naja, von Frankfurt bis Vancouver etwa eine halbe Stunde. Aber von Vancouver bis Frankfurt etwa 18 Stunden, 19 Stunden. Also wir kriegen einen guten Schwung von Deutschland, wenn wir nach Hause fliegen. Es sind etwa 9 Stunden Zeitverschiebung. Das macht den Unterschied. Aber es war, wir fliehen hier so etwa um 2 Uhr morgens oder 2 Uhr Nachmittag ab und um 2:30 sind wir schon da. Das ist schon interessant, nicht? Wie schnell das wohl geht. In der Nähe von Vancouver, wenn ihr mal da seid, dürft ihr uns ruhig besuchen. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht zu Hause sein, aber dürft ihr ruhig kommen. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Ich tue den Dienst gerne, weil es geht um etwas weiter zu sagen. Und ich freue mich über die Möglichkeiten. Ich freue mich auch, wenn eine Gemeinde ein bisschen freundlich schaut und sich lachen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu, meine, die Freizeitler wissen das schon. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, aber da kommen mir solche Dinge in Sinn. Unleicht führe ich von einem Prediger, der hat Hausbesuche gemacht und hat an eine Tür angeklopft und angeklopft, da war keine Antwort. Endlich nahm er einen Zettel. Er wusste, da war jemand da, er konnte es hören. nahm einen Zettel und schrieb auf dem Zettel, Offenbarung 3, Vers 20. Da steht geschrieben, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dann ging er weg und am Sonntag kam eine Frau zu ihm, das war die Frau, die er da besucht hatte, und gab ihm einen Zettel. Ein Zettel mit 1. Mose 3, Vers 10. Er öffnete die Bibel und las, ich habe deine Stimme im Garten gehört, aber ich war nackt und habe mich versteckt. Man hat für alles passende Verse, nicht? Mir geht das oft so. Ich bin mich ganz, ganz sicher, der Herr will haben, dass wir sollen froh sein. Glaubst du das nicht auch? Mir wird das besonders wichtig, wenn ich so morgens früh schon die Vögel höre. Warum singen die Vögel so schön? Ich glaube, die wollen uns froh einstimmen, nicht wahr? Das vieles in der Welt, was uns nicht froh macht, sehr viele traurige Dinge, fängt in den Familien an, geht in die Nationen, in den Gemeinden, überall. Aber Gott will haben, dass wir froh sein sollen und deshalb auch die Vögel so frisch morgens, die wunderbare, schöne Blumen, alles, was Gott uns so gegeben hat. Wir dürfen froh sein. Dieses habe ich schon erfahren. Reiche Leute sind nicht unbedingt glücklich, aber glückliche Leute sind reich. Und dieser Reichtum ist für jeden da, wenn wir erstmal die Verbindung haben zu dem, der uns in Wirklichkeit glücklich machen will. So bin ich dankbar, dass ich mit 16 Jahren den Herrn Jesus kennenlernen durfte. Nur weil er jetzt fragt, wie alt ist der Mann schon? Ich bin in Wirklichkeit 1918 geboren. Deshalb auch mein Name Ernst. War während der Zeit, wo so viele starben nach dem Ersten Weltkrieg. Und deshalb haben mich die Eltern Ernst genannt. Mit 16 kam ich zum Glauben. An dem Abend kam mir schon ein Gedanke, den ich nie bin losgeworden. Ernst, jetzt bist du auf dem Weg zum Himmel. Und das ist ein Geschenk. Wenn du dafür dankbar bist, solltest du das anderen weitersagen. Doch ein guter Gedanke, nicht? Ist es ein Geschenk oder ist es Verdienst? Es ist ein Geschenk. Den Himmel kann man sich nicht verdienen. Weil Jesus selber sagt am Kreuz, es ist alles bezahlt, alles vollbracht. Und das ist ein Geschenk, was der Herr uns geben will. Und alle, die da kommen, dürfen dieses Geschenk annehmen. Und deshalb, weil das so ist, und weil wir das wissen, sollte man das weitersagen. Es ist dunkel. Ein Schiff im Ozean hatte kein Wasser. Sie funkten ein anderes Schiff und sagten, wir haben kein frisches Wasser. Die funkten zurück und sagten, lasst den Eimer über die Seite und schöpft. Das haben sie getan und das Wasser war frisch. Sie waren eben in der Strömung vom Amazonien. Das fließt, sagt man, bis zu 100 Kilometer in den Ozean und bleibt frisch. Wir sind in einer Welt, wo nicht viel Erfreuliches ist, aber man kann auch immer wieder frisches Wasser schöpfen. Hier ist die frohe Botschaft und Gott hat sie uns. Wir dürfen da nehmen, schöpfen. Das tun wir jetzt zurzeit in der Freizeit. Ich hoffe wenigstens, dass die Freizeiter alle so denken, dass wir uns ein bisschen sehr erfrischen und auch mit dem Wort beschäftigen. Und wir haben für die Gäste, ich mache heute Fortsetzung von dem, was wir so angefangen haben. Wir fingen am ersten Morgen an mit, einfach was ist das Christenleben? Wir fingen an mit der Versetzung. Wir sind versetzt worden vom Reiche Satans ins Reiche des lieben Sohnes Gottes. Eine Versetzung von der Finsternis ans Licht und so weiter. Die Freizeiter wissen das alles auswendig. Ich brauche nur zu fragen. Die können euch das alles sagen. Die zweite Botschaft war dann, nach der Versetzung ist eine Verbindung. Die Verbindung ist notwendig, um zu wachsen. Da haben wir verschiedene Beispiele. Er der Weinstock, wir die Reben. Er der Hirte, wir die Schafe. Er der Baumeister, wir die Steine. Also die Verbindung ist notwendig. Aber heute Morgen, das Christenleben geht weiter durch eine Vermittlung. Und wir sind die Vermittler. Und deshalb geht es darum heute. Und ich finde, das ist so wichtig. Weshalb ich das so mache, auch diese Freizeit, ich glaube, es ist immer wieder gut, dass man sich zurück erinnert, was heißt das in Wirklichkeit? Was ist alles geschehen, indem wir Gotteskinder wurden? Wie hat Gott das geplant? Und die Bibel gibt uns da wunderbare Auskunft darüber. Und deshalb war das so in diesen Tagen. Ich habe auch nochmal wieder, wie üblich, einige Kassetten dabei, auch einige Bücher. Das Buch, was unsere Tochter geschrieben hat, war auch so ein Problem bei mir mit dem Unser und Mein. Ich hatte am Anfang, als ich verheiratet war, aber schon 47 Jahre her, da habe ich oft gesagt, meine Kinder, meine Ort und so weiter. Meine Frau hat mich dann belehrt, man muss Unser sagen. Das muss man lernen, nicht? Dann sagte ich zu meiner Frau, Irma, wo sind unsere Hosen? Naja, ich habe ein bisschen was genannt. Man lernt dann schon etwas, nicht? Aber es ist unsere Tochter, die das Buch geschrieben hat, mein Vater, Ernie Klassen. Ich würde es deshalb empfehlen, wenn Gott zu einem gebrauchen kann, wie ich es bin, kann er jedem gebrauchen. Es ist gar nicht so viel unsere Fähigkeiten, einfach die Bereitschaft. Auf Englisch sagt man, not our ability, but our availability. How many of you understand English? Would you raise your hands, please? Warum predigt dann Deutsch? Naja, Dankeschön. Aber zwar, das ist nur, dass Gott mal will haben, dass wir sollen uns ihm übergeben. Herr, gebrauche mich. Und das war bestimmt in unserer Gegend, in unserer Gemeinde, war ich bestimmt nicht der, den man irgendwie hätte gedacht, der könnte eventuell gebraucht werden. Unmöglich. Aber Gott ist möglich, tut das, was unmöglich ist. Und ist doch bereit, so einen zu gebrauchen, wie ich es bin. Also das Buch, mein Vater Ernie Klassen, ich habe mehr im Auto. Ich würde mich freuen, wenn die alle gehen würden. Ich würde nach Hause loswerden vor der Entrückung. Ich erwarte die Entrückung, nicht? Wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb will ich noch viele loswerden. Das andere heißt, man trifft sich nie von ungefähr. Ich treffe dich heute Morgen auch nicht von ungefähr. Du treffst mich auch nicht von ungefähr. Das ist ein großartiger Gedanke. Gott hat dich hergeführt, mich auch. Ich bin nichts Besonderes und doch bin ich sehr besonders, weil es gibt nur einen, so wie ich es bin. Nur einen. Gott hat sich nie brauchen zu sagen, gut, den vervielfältige ich. Nein, jeder ist anders. In jeder Hinsicht ist er anders, nicht? Der hat eine andere Stimme. Das ist immer für mich so interessant. Ich rufe an, hier in Deutschland, das dauert nur ein paar Worte. Oh, Onkel Ernie, die kennen die Stimme, nicht? Nur eine Stimme, so wie ich habe. Nur eine, so wie du hast. Die sind alle ganz verschieden. Deshalb ist es schon interessant, dass man sich trifft und nie von ungefähr. Und wir hinterlassen immer einen Eindruck, egal was man tut. Und das ist sehr wichtig. Das Buch heißt, man trifft sich nie von ungefähr. Die Kassetten und die Bücher. Jetzt hört, was ich sage. Viele Leute haben Schwierigkeiten, zu nehmen und nicht zu bezahlen. Aber das darfst du bei mir. Du kannst nehmen und brauchst nicht zu bezahlen. Du kannst auch nehmen und zahlen, was du willst. Oder kannst zahlen und nicht nehmen, was immer du willst. Also, da steht eine Büchse da. Und die Bücher und die Kassetten. Ich will sie lieber nicht mehr im Auto tragen. Nehmen Sie mit. Da sind auch solche zum Lachen und zum Nachdenken, die ich vielfach verteile, auch gerade für Leute, die sonst vielleicht nicht auf das Wort hören würden. Ich hatte manchmal sogar einen Parkplatz an und gehe, oh, hier ist ein Gruß von Kanada mit einer Kassette. Die Leute sind immer sehr dankbar. Ich weiß nicht, was sie sagen, wenn sie später hören, aber wenigstens einmal die Gelegenheit, dass sie mal hören. Und deshalb auch diese Kassette zum Lachen und zum Nachdenken. Bitte schön, die sind da. Heute Morgen, wie ich schon sagte, geht es darum, um das Evangelium zu verbreiten. Und ist es nicht merkwürdig, dass in allem, ob das die Tiere sind, die Pflanzen, die Bäume, die Blumen, irgendwie, Gott hat immer dafür gesorgt, dass sie eine weitere Generation, dass es sich verbreitet. Und so ist es auch unter den Gläubigen. Corrie ten Boom erzählt, als Jesus gen Himmel fuhr, dann haben die Engel gefragt, na, Jesus, was hast du alles getan? Und er erzählte, was er alles getan hat. Und dann sagten die Engel, und wer wird diese Botschaft weitersagen? Da sagt Jesus, ich habe mich 12 Jünger hinterlassen, und die werden das weitersagen. Da sagten die Engel, und wenn die das nicht tun, was dann? Sagt Jesus, ich habe sonst keine andere Vorbereitungen getroffen. Als Jesus geboren wurde, oder als Jesus hier auf die Erde kam, wurde ihm ein Leib gegeben. Deshalb wurde er geboren, er hat ein Leib. Als der Heilige Geist hier auf Erden kam, hatte er kein Leib, sondern er nimmt Besitz von den Seinen. Der Heilige Geist hat nur deine Lippen, nur deine Hände, nur deine Füße, meine. Er braucht sonst nicht. Er will haben, dass wir diesen Dienst tun. Ehe Jesus gen Himmel fuhr, und da wollen wir jetzt in Apostelgeschichte 8 ein paar Verse lesen, Apostelgeschichte 1, von Vers 8. Die letzte Worte des Herrn Jesus, ehe er gen Himmel fuhr. Das ist ja immer so, dass man hört gerne die letzte Worte. Wenn jemand eventuell am Sterben liegt, dann will man auch schnell die letzte Worte hören. Oder jemand nimmt Abschied. Naja, was hat er dann auch gesagt? Und jetzt sind das die letzte Worte des Herrn Jesus, ehe er gen Himmel fuhr. Und was waren die Worte? Viele haben das auswendig gelernt. In Vers 8, die Jünger waren sonst interessiert und haben gesagt, Herr, wann willst du dein Reich aufrichten? Und da sagt Jesus, das ist nicht das Wichtigste, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werde Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr sollt, ihr werdet. Du bist entweder ein guter Zeuge oder ein schlechter Zeuge. Gott hat keine andere die dieses Wort weiter sagen. Nur du und ich haben diese Verantwortung. Und deshalb hat Jesus dieses gesagt. Und dann fuhr er gen Himmel. Das ist so interessant. In Vers 9. Und nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf von vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt gen Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann glaube ich, könnte das auch schon heute geschehen. Ich sehe von der Bibel her nichts mehr, was erfüllt werden muss. Die Entrückung mit der Gemeinde konnte irgendwann schon abgeholt werden. Und ich glaube auch, das Wort passt dazu, wenn Jesus sagt, es werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen, einer wird bleiben. Werden zwei in der Mühle sein, einer wird genommen, der andere wird bleiben. Zwei werden im Bett sein, zum Teil wird es Nacht sein in der Welt. Einer wird genommen, der andere wird bleiben. Also ich glaube, das könnte heute noch geschehen. Ich erwarte das Kommen des Herrn Jesus. Wenn ich so auf der Autobahn fahre, dann denke ich manchmal an den Vers aus Matthäus 24, Vers 30. Da sagt es von seinem Kommen, er wird kommen mit Kraft und großer Herrlichkeit. Und in Lukas sagt es wie ein Blitz. Das kann ich mir vorstellen. Auf einmal wird hier eine Weg, und da das wird aber, man kann sich vorstellen, was ein Chaos sein wird. Ein Pilot aus dem Flugzeug genommen werden, eine aus dem Geschäft genommen werden, eine Hausfrau aus der Küche genommen werden, und der Mann kommt nach Hause, alles ist am Brennen. Weißt du, du sagst, stimmt das? So verstehe ich das. Einer wird genommen. Und das wird so schnell sein, dass man gar nicht wird können, zum Beispiel nochmal einen Ofen abstellen. In einem Augenblick wird das sein, wenn Jesus wiederkommt. Für mich immer ein herrlicher Gedanke. Und das ist in Wirklichkeit auch schon das Thema für morgen, die letzte Stunde in der Freizeit. Es endet mit einer Verklärung. Fängt an mit einer Versetzung. Und dann wird es weitergeführt durch die Verbindung, die man braucht mit Jesus, durch die Bibel. Und es wird verbreitet durch eine Vermittlung. Aber es endet in einer Verklärung. Wir werden in einem Moment verklärt werden und werden sein wie Jesus. Oh, ich freue mich auf den Tag. Und das könnte irgendwann sein. Also jetzt dieser Gedanke. Ich habe gar nicht mal richtig gefragt, wann man hier schließen muss. Vielleicht sollte ich auch lieber nicht fragen. Nur nicht, dass es euch so geht wie ich. Das war Pfingstmontag vor einigen Jahren. Predigte ich unten in der Nähe von Singen in einer Gemeinde. Das war eine liberale Kirche. Wenn ich liberal sage, dann ist das für mich, das ist keine theologische Auslegung, sondern eine liberale Kirche, wo man nicht klar macht den Unterschied zwischen Christ werden und Christ sein. Das ist ein großes Problem bei vielen, vielen. Das war so eine Gemeinde, richtig predigen. Und ich war beinahe fertig, musste ein bisschen husten. Dann sage ich, entschuldige, ich werde bald schließen. Hoffentlich kann ich noch ein klein bisschen ausharren, bis ich fertig bin. Dann rief eine Frau aus der Gemeinde, Herr Klassen, Sie haben lange genug gepredigt, jetzt hören Sie auf. Das ist mir einmal geschehen in meinem Leben. Ich war ein bisschen erschrocken. Und dann sagte ich, ich bin aber so dankbar, dass Gott mir die Gabe gegeben hat, alle Menschen froh zu machen. Einige freuen sich, wenn ich komme, und die anderen freuen sich, wenn ich gehe. Die Frau wird sich freuen, wenn ich gehe. Das kann schon mal vorkommen. Aber das soll nicht der Gedanke sein heute Morgen. Ich sagte, ich habe nicht extra gefragt, wie lange. Also, Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein. Das ist, wir werden Zeugen sein. Jesus spricht auch davon, als er Petrus rief, sagte, du sollst Menschen fangen. Er soll ein Menschenfischer werden. Wenn ich das jetzt mal so sage, in Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn ich jetzt den Herrn Jesus liebe und ihm folge, dann werde ich die gleiche Interesse haben, wie er hat. Stimmt doch nicht. Und er sagt, er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Wenn ich ihm folge, werde ich auch versuchen, Menschen selig zu machen. Wenn ich das nicht versuche, dann kann ja die Frage kommen, und die ist ganz gerecht, die Frage kommt, folgt er noch den Herrn Jesus? Wenn ich nicht mehr das Interesse habe, was er hat, dann ist die Frage gerechtfertigt. Er sagt, er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Und wir sollen ihm folgen und sollen Menschen für Jesus Christus gewinnen. Wir sind Botschafter. Auch ein interessantes Wort, nicht? Botschafter. An Christi Staat hier auf Erden. Wiederum hat er keine andere als du und ich. Wir sind Botschafter. Wir sollen die Botschaft weitergeben. Ich habe früher, tue es jetzt auch noch, vorige Woche wieder, so Anhalter mitgenommen. Das ist immer eine interessante Erfahrung. Und dann hatte ich auch einen mitgenommen, da fragte er mich endlich, na, was machen Sie? Oh, ich sagte, ich bin ein Botschafter. Und er guckte mich ein bisschen komisch an. Anscheinend war noch niemand ein Botschafter gefahren vorher. Er wollte wissen, wieso? Und ich sagte, ich bin ein Botschafter für den Herr aller Herren und der König aller Könige. Und wissen Sie was, sagte ich zu ihm, er hat mir eine Botschaft hinterlassen, die ich Ihnen sagen soll. Ich sagte ihm die Botschaft, nicht? Dass Jesus einen Plan für ihn hat. Er soll sich versöhnen lassen mit Gott. Stimmt doch nicht? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und deshalb sind wir eben hier. Wir sind auch Wächter, sagt uns Hesekiel. Wir sollen wachen. Und wenn wir den Feind kommen sollen, sehen, dann sollen wir warnen. Also das ist unsere Aufgabe. Wir haben hier eine Aufgabe. Es geht nicht nur darum, dass eines Tages im Himmel sein werden, sondern vielmehr, dass während der Zeit, wo wir hier sind, wir auch versuchen, andere mitzubringen. Und das ist mein Anliegen. Und das möchte ich heute so im Allgemeinen versuchen, etwas weiter zu sagen, zur Ermutigung. Ich glaube von ganzem Herzen, dass jemand, den du gewinnen könntest, wenn du bereit wärst, dich mal wirklich dafür einzusetzen. Jemand, den ich eventuell nicht könnte. Egal wie alt du bist, wie jung du bist, dass jemand, den du gewinnen könntest. Und das ist mein Anliegen. Ich möchte Leute ermutigen. Ich werde, wie auch ihr alle wohl verstehen könnt, ich werde oft auch bei Senioren eingeladen. Und das darf ich jetzt sagen, weil ich auch wahrscheinlich zu denen gehöre. Und ich weiß immer nicht genau, wann man Senior geworden ist. Viele meinen, ich bin schon so weit. Aber das ist oft so ein Problem, dass man gerade in den, auch manchmal so in Heimen und so weiter, das sind wirklich so wenig Glückliche. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Und da habe ich manchmal überlegt, warum ist das? Warum ist das? Ich habe jetzt vorher, ja, bekam ich viermal morgens um 3 Uhr Telefonanruf von Deutschland. Die hatten vergessen von der Zeitverschiebung. Ich habe schon das Telefon am Bett. Da habe ich oft zu meiner Frau gesagt, was bin ich dankbar, dass jemand mich noch hören will. Auch 3 Uhr morgens, nicht? Warum sage ich das? Viele alte Leute würden sich freuen, wenn jemand mal würde sagen, hör mal, kannst du mir vielleicht hier ein bisschen Rat geben oder, dass sie dir irgendwie gewünscht werden. Sie sind abgeschoben, viel Spaß. Traurig. Aber das Traurigste ist, es gibt unter den Gotteskinder, die auch nur noch so sitzen. Jetzt bin ich vielleicht nicht, vielleicht ist das nicht richtig, aber nicht, werde ich mich im Himmel entschuldigen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, weil sie sich nie haben eingesetzt, um irgendwie jemand doch versuchen, positiv für den Herrn Jesus zu beeinflussen. Ich meine, außerhalb der Gemeinde, auch mal den Nachbar. Und mal versucht, jemand zu gewinnen. Weil das Leben dann so selbstsüchtig, und das Christenleben kann nicht so sein, und dann, dass man dann noch glücklich ist. Unmöglich. Man kann nicht das, was man hat, das große Geschenk nur für sich behalten und meinen, damit glücklich zu werden. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und deshalb möchte ich euch ermutigen und mich auch zur gleichen Zeit. Da ist jemand, der wartet auf dich. Ich wurde so ermutigt, das habe ich euch in Freizeit schon erzählt. Eine Predigt braucht nicht ewig zu sein, um unsterblich zu sein. Manchmal nur ein Wort, und das wurde mir so besonders wichtig, voriges Jahr, in der Nähe von Bremen in Bassum, als ich da war. Da kam eine Frau zu mir und sagte, wissen Sie was? Vor Jahren, sie wusste nicht noch, wie lange her, ich auch nicht. Ich hatte überhaupt das alles schon vergessen. Sie sagte, sie hätte in einem Büro auf der Schreibmaschine geschrieben. Und gerade als ich vorbeiging, versuchte sie, etliche Fehler zu korrigieren. Dann soll ich gesagt haben, ich weiß von jemand, der bereit ist, alle unsere Fehler zu korrigieren, alle unsere Sünden zu vergeben, der heißt Jesus. Alles, was ich sagte. Sie sagt, zu der Zeit war sie nicht gläubig, aber das hat sie nicht losgelassen. Jetzt sagt sie, bin ich gläubig geworden. Die Predigt war nicht ewig, aber die war unsterblich. Also weißt du, was ich meine? Das ist manchmal nur so ein Hinweis auf den, der wirklich helfen kann. Wie der Mann, der hatte so schlechte Augen. Bist du so ein Augenarzt gewesen? Da hätte ihm geholfen. Jedes Mal, wenn er jemand sah, der nicht so gut sehen konnte oder dicke Brillen trug, hat er gesagt, ich empfehle Doktor sowieso. Der hat mich geholfen. Das ist es in Wirklichkeit. Was ist ein Zeugnis? Dass man irgendwie auf den Herrn Jesus hinweist, der die Probleme lösen kann und der bereit ist, uns zu helfen, der bereit ist, uns zu retten. Deshalb ist das eben heute eine Ermutigung. Viele meinen, es ist so kompliziert. Aber nicht unbedingt. Der Mann in Markus Kapitel 5, von dem die Dämonen ausgetrieben wurden, wollte sonst gerne bei Jesus bleiben, zeitlang lernen. Jesus sagt, nein, geh du nach Hause und sag du den Leuten da, was Jesus für ihn getan hatte. Keine Ausbildung, nur einmal dieses Erfahren. Der Mann in Johannes 9, der blind gewesen war, der sagte am Ende, ich weiß gar nicht mal, wer das getan hat oder wie es geschehen ist, aber ich weiß eines, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Das ist ein Zeugnis. Das soll die Welt hören. Und dagegen können sie auch nichts tun, wenn wir das so erzählen. Was hat Gott in meinem Leben getan? Er will haben, dass wir es weitergeben sollten. Und deshalb möchte ich euch ganz besonders ermutigen, es kann jeder, der den Herrn Jesus erlebt hat, erfahren. Vielleicht fällt es dir so schwer, weil, wie ich gestern Abend gesagt habe, weil die Verbindung nicht so ist, wie sie sein sollte. Durch das Wort will der Herr uns immer wieder ermutigen. Und ich weiß es, ich sagte es gestern Abend, und es ist wahr, ich weiß, wie schwer es ist, die Bibel zu lesen. Da kommen so viele andere Dinge auf uns zu, dass man, ach, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und doch hat man für alles, was man für wichtig hält, etwas Zeit. Gott hat uns die Bibel geschenkt, durch das Wort, das ist die Nahrung, deshalb braucht man das. Und deshalb ist es vielleicht manchmal so schwer, in Wirklichkeit ein Zeugnis zu geben. Und wir sollen deshalb zeugen, weil die Bibel sagt, das ist gut genug, nicht? Das ist ein guter Grund. Das sagt die Bibel. Wir sind hier, werden gelassen hier als Botschafter, auf das die Worte, die Botschaft des Herrn weitergegeben wird. Und durch dieses Zeugnis, ich gehöre zum Beispiel zu den Gideons, ich habe heute nicht meine Abzeichnung da, aber wir haben unlängst, hörten wir, dass 70-90% alle, die zum Glauben kommen, durch persönliche Zeugnisse zum Glauben kommen. Persönliche Kontakt. Ich glaube sogar in den großen Evangelisationen sind es oft die, die da eine Entscheidung treffen, die schon vorher irgendwie in Berührung gewesen sein, sind jemand, der ihn auf Jesus aufmerksam gemacht hat. Und deshalb ist das ein wichtiges Thema für uns heute Morgen, dass wir sollen andere gewinnen. Und dadurch sammeln wir uns Schätze im Himmel. Was ist das Wichtigste im Himmel? Dass jeder gesund wird? Nein, es sind viele Kranke in der Welt. Dass jeder satt ist? Auch viele Hungernde in der Welt. Das Wichtigste ist, dass Seelen errettet werden. Warum ist Jesus gestorben? Mir wurde das so wichtig, als ich vor vielleicht 10, 12 Jahren war ich in Indien. Ich bin ein paar Mal in Indien gewesen. Und ich sollte zu Aussätzigen sprechen. Da waren so, meint man, etwa 1200 Aussätzige. Draußen, und das war heiß. Es war über Mittagszeit, und da wurde ich aufgefordert. Oh, ich sage, Herr, was soll ich sagen? Ich hatte so einen Knoten in meinem Hals. Jämmerlich. Leeren Magen, einen kranken Leib. Ach, ich sage, was soll ich tun? Was soll ich sagen? Dann sagte ich endlich, wissen Sie, was würde Gott sagen, wenn der hier stehen würde? Kam mir so in Gedanken. Und da sagte ich weiter, ich glaube, ich weiß. Er würde es vielleicht so sagen. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Klopfe an, solange er nahe ist. Da habe ich weitergesprochen, darüber musste ich ein bisschen nachdenken, ob das stimmt oder nicht, wenn vielleicht nicht alle die gleiche Meinung haben. Ich habe dann weiter gesagt, wenn ich so viel Geld hätte, ich könnte dir 1000 Mark geben und dir 1000 Mark und dir 1000 Mark und dir 1000 Mark. Das würde eventuell für ein Jahr oder wer weiß wie lange, je nachdem, wie man das investieren würde, eine Hilfe sein. Aber was ist ein Jahr im Vergleich mit der Ewigkeit? Stimmt doch nicht. Ich habe weiter gesagt, und wenn zum Beispiel, nicht der Unterschied ist nicht so groß, ob du wärst gestern gestorben oder morgen, aber wo du die Ewigkeit zubringen willst, das ist wichtig. Da sagte ich, vielleicht ist das, was der Herr haben wird, was ich sagen soll. Ich sagte, ich weiß, ihr habt einen leeren Magen, wir haben dir später noch etwas Essen gegeben, aber das ist auch nur für ein paar Stunden, das ist wieder leer, nicht wahr? Leeren Magen, einen kranken Leib, und hier stehe ich. Ich bin gesund, ich hatte ein gutes Bett, ich habe genug zu essen. Und dann sage ich, ich verstehe Gott gar nicht. Warum geht's mir so gut und euch geht's alle so schlecht? Ich verstehe das gar nicht. Aber ich sage, ich verstehe Gott nicht, aber ich vertraue ihm. Das will er haben. Er könnte das nicht alles erklären. Er selber sagt dir, so hoch wie die Himmel, wie der Himmel ist über die Erde, so hoch sind seine Gedanken, höher wie unsere Gedanken. Ihr kann es nicht verstehen. Sehe das kleine Baby hier. Der Vater, die Mutter, würde gar nicht versuchen, das kleine Baby alles zu erklären, wie man kocht und wie man in der Arbeit geht und was man alles in der Universität lernen kann. Noch viel zu jung. Versteht das gar nicht. Gott braucht uns das gar nicht alles zu erklären. Wir sind viel zu klein. Versteht ihr, was ich meine? Wir meinen manchmal, wenn ich das nicht verstehen kann, oh, das höre ich immer wieder. Dann kann Gott das nicht tun. Oh, das höre ich auch. Ich weiß nicht, wie oft. Auch in den Schulen. Unmöglich. Gott hatte ja unmöglich können in 6 Tagen die Welt mit allem, was drin ist, schaffen. Das könnte ich nicht machen. Und das sage ich nicht so, aber das ist so ein bisschen der Gedanke, nicht? Wenn ich das nicht kann, wenn ich Gott nicht verstehen kann, dann kann er. Wenn du Gott verstehen könntest und ich Gott verstehen könnte, dann wäre er nicht mehr Gott. Dann wäre er nicht groß genug, für dich und für mich zu sorgen. Nein, Wir verstehen Gott nicht. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich vertraue ihm. Das will er haben. Er will haben, dass wir ihm vertrauen sollen. Wenn wir Seelen gewinnen, sammeln wir uns Schätze im Himmel. Das Teuerste, was es gibt, sind eben Seelen. Und deshalb will er haben, dass wir Seelen gewinnen sollen. Und da möchte ich hier ein paar Vorschläge machen, was uns vielleicht hilft. Ich muss es immer wieder mir vor Augen führen. Jeder ohne Christus ist verloren. Macht es ziemlich schmal, nicht? Das macht die Pforte ziemlich eng. Ja, der anständige Bürger, der ist verloren ohne Jesus. Ich habe diesmal so gesagt, wenn man sich den Himmel verdienen könnte, dann wäre es, und ich nehme an, viele von euch würden sagen, dann wäre es Mutter Teresa. Ja, das ist richtig. Wenn man sich den Himmel verdienen könnte, aber weil man sich den Himmel nicht verdienen könnte, kann, ist das auch nicht möglich, auch nicht für sie. Ich werde nicht sagen, dass sie nicht im Himmel sein wird, das weiß ich nicht. Aber nicht durch Verdienst. Unmöglich. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Man soll für Jesus arbeiten, weil Gott uns belohnen will, nicht weil er unsere Arbeit gebraucht. Er ist viel zu groß, aber er will haben, dass wir es für ihn einsetzen, auf dass er uns belohnen kann. Aber ich sage nochmal, jeder ohne Christus ist verloren. Und Gott gebraucht sein Wort und seine Zeugen, um diese Menschen zu helfen. Der Heilige Geist wirkt durch dem, dass wir das Wort verkündigen. Und deshalb versuche ich immer wieder neu zu ermutigen. Hier sind so einige Dinge, die mich immer ermutigen. Wenn ich mit jemandem spreche über sein Seelenheil, dann weiß ich, ich habe sein Gewissen auf meine Seite. Interessanter Gedanke, nicht? Ich habe oft probiert. Ja, ich war die ganze Zeit Geschäftsführer in der Bibelschule. Ich hatte mich vorgenommen mit Gottes Hilfe. Ich wollte jedem Vertreter, mit dem ich zu tun hatte, irgendwie wenigstens auch das Evangelium aufmerksam machen. Kam auch wieder ein Mann hin, war schon etwas älter und war schon etwas länger unterwegs gewesen. Er sprach mit ihm ablehnend. Sag euch mal, wenn ich mit Ihnen spreche über das Seelenheil und dass Sie sich bereit machen sollten, vor Gott zu stehen, dann ist da eine kleine Stimme, die sagt, das ist reich, das stimmt, ich sollte mich dafür vorbereiten. Er guckte mich an, als ob ich ein Prophet wäre. So wissen Sie, das stimmt. In Wirklichkeit sagte er, er war gestern auf einer Beerdigung gewesen von einem von seinen Kollegen und er sagte, den ganzen Weg zur Bibelschule hat er darüber nachgedacht, und wenn ich dran bin? Und jetzt sagen Sie, dass ich das in meinem Herzen ist. Das stimmt. Saß beim Professor von einer Universität im Flugzeug. Sprach mit ihm Ablehnung. Sag euch mal, wenn ich mit Ihnen spreche über die Wichtigkeit, dass Sie sich bereiten, vor Gott zu stehen, dann ist eine kleine Stimme, die sagt, das stimmt. Er guckt mich auch so an und sagte, wissen Sie, das stimmt. Da ist eine Stimme. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, ehe du Gott ein Gotteskind warst, hoffentlich seid ihr alle heute Morgen und nicht, dann geh nicht aus diesem Saal heraus, bis du den Herrn anrufst. Auch in deinem Herzen, er kann das hören. Herr Jesus, ich möchte auch dein Eigentum werden. Aber das ist so, dass Gott, die haben dieses Gewissen, dass sie sich sollten vorbereiten. Gott hat sie so geschaffen. Also, du hast das Gewissen des anderen auf deine Seite. Und deshalb, das gibt mir immer wieder Mut, weiterzureden. Wenn ich weiß, sie sagen ja, muss man nur versuchen, irgendwie zu helfen, dass sie endlich das mal zugeben, dass sie dieses haben. In Afrika hatte ich sie vielmehr sehr gut. Ein Autoaufkleber. Many that plan to seek God in the 11th hour die at 10:30. Viele, die Gott suchen wollen in der 11. Stunde, sterben schon um 10:30. Stimmt. Man schiebt es auf, weil der Teufel sagt morgen, Gott sagt aber heute. Das stimmt. Hebräer Kapitel 4, 3 und 4. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Der Teufel sagt, warte bis morgen. Warte bis du alt bist. Ich hatte eine Kassette im Auto von einem, der war zum Glauben gekommen, ein Alkoholiker. Sprach mit einem jungen Mann auf seinem Motorrad. Er war etwas 21 zu der Zeit. Und er lachte, ach, wenn ich 65 bin, dann will ich mich auch bekehren. 8 Tage später war er tot. Das geschieht nicht immer so. Aber das kann, und du könntest wahrscheinlich auch Beispiele nennen, wie schnell das doch geht, ehe man es weiß. Ich sage nochmal, wenn du mit jemandem sprichst, da hast du immer wieder sein Gewissen auf deiner Seite. Und in Wirklichkeit gibt es keine Atheisten, weil die Bibel es sagt. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 9, und Johannes spricht von Jesus und sagt, er ist das wahre Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt geboren werden. Jeder hat ein Gottbewusstsein. Ich habe viel gereist, eben um ehemalige Bibelschüler zu besuchen. Ich habe auch eine Schwester, die jahrelang in Afrika war. Man kann zu den primitivsten Stämmen gehen und sie haben irgendeine Religion. Das ist irgendetwas. Sie wollen irgendwo einen Halt finden. Sie beten die Bäume an, die Sonne, Steine, irgendwas. Warum ist das? Gott hat einem jeden dieses Gottbewusstsein gegeben. Hier noch ein weiterer ermutigender Gedanke. Ich finde es immer so. In welcher, in einem Christ wohnt die Dreieinigkeit Gottes? Das kann man in Johannes 14 lesen oder andere Kolosser 1 und so weiter. Das sind verschiedene Schriftstellen. Der Heilige Geist, Jesus Christus und Gott der Vater wohnt in mir. Das ist drei. Nehme ich danach zu zehn, sind wir schon zu viert. Sind wir immer in der Mehrzahl. Stimmt doch nicht. Das ist eine ermutigende Sache. Ich habe auch bei Freiversammlungen, wenn das jetzt drei oder vier sind, und wir sind drei oder vier, dann gut, dann wollen wir es trennen. Dann nimmst du den und du nimmst den und du nimmst den. Dann sind sie schwach. Warum? Weil wir eben in der Mehrzahl sind. Dreieinigkeit und wir. Das ist eine große Hilfe, wenn man mit Menschen spricht. Aber das ist wahr, das stimmt von der Bibel her. Und deshalb kann ich nur ermutigen, dass wir eben auf diese Weise versuchen, Menschen zu gewinnen. Hier ist noch etwas, was mich immer wieder neu begeistert. Es bleibt immer etwas hängen. Auch interessant, nicht? Ein Mann sagte mir, wenn du das Wort verkündigst, dann wird der Zuhörer nass, ob er will oder nicht. Na warum? In Jesaja 55, da sagt es, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und feuchtet die Erde, so ist mein Wort. Man wird nass, ob man will oder nicht. Das Wort Gottes hat eine besondere durchdringende Kraft. Und deshalb ist es eine Ermutigung. Und etwas bleibt hängen. Ich nahm einen Anhalter mit, war schon 62 Jahre alt. Und ich versuchte ihm zu helfen. Ich kann ehrlich sagen, das war mein Wunsch. Ich sagte, das ist für mich gar nicht mal so wichtig, dass sie von diesem Punkt bis zu dem kommen. Ich weiß gar nicht, was sie vorhaben. Ich sage das oft bei den Anhaltern. Vielleicht helfe ich noch. Vielleicht haben sie vor, einen Banküberfall zu machen. Vielleicht vergewaltigen sie eine Frau. Und da habe ich noch Schuld. Ich habe sie doch hingenommen, nicht? Ich sage das ein bisschen grob, nicht? Ich sage das manchmal. Aber ich sage, eines weiß ich. Wenn ich dich irgendwie helfen kann, dass sie sich vorbereiten, vor Gott zu stehen, dann habe ich einen guten Dienst getan. Das weiß ich nicht. Ich denke, ihr könnt mit verstehen, was sie. Da war der 62-jährige Mann. Und ich versuchte, ihm zu helfen. Ich bete auch, Herr, hilf mir, dass ich die richtigen Worte. Es ist nicht eine gleichgültige Sache, mein Lieben. Vielleicht denkt man das manchmal, wenn ich so spreche. Das soll nicht so sein. Ich hatte wirklich das innerliche Verlangen, diesen Mann zu helfen. Aber er war ablehnend, ablehnend, ablehnend. Und gerade ehe er ausstieg, hatte schon ein Bein aus dem Auto und die Tür auf. Und dann sagte ich ihm, mir tut das so leid. Ich hatte seinen Namen, jetzt habe ich schon vergessen. Ich sagte, ich wollte Ihnen helfen. Sie müssen eines Tages vor Gott stehen. Und ohne Jesus können Sie nicht bestehen. Aber sie haben alles abgelehnt, was ich ihnen gesagt habe. Er guckte mich so an, lächelte ein bisschen und sagte, Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wie viel hängen geblieben ist. Eine Ermutigung, nicht? Bleibt etwas immer hängen? Es ist für mich eine Ermutigung. Irgendwie, es bleibt etwas hängen. Deshalb brauchst du nur mal jemanden zu treffen auf der Straße, ein Fremder, und da sagst du Guten Morgen und sagst noch einen besseren Morgen, wenn du Frieden mit Gott hast. Tu das mal. Ich kann dir was sagen, der wird etwa 3 Meter weit und wird er umgucken. Was hat der Kerl gesagt? Hat meinen Gedankengang durch den anderen gebracht, nicht? Es ist ein guter Gedanke, nicht? Ich war in einem Lift in Calgary, dann habe ich nur so gesagt, da war noch ein Mann drin. Ich sagte, ich hoffe, dass die letzte Party, die sie machen, wird ihnen noch in den Himmel nehmen und nicht runter in die Hölle. Das ist eine Kurzbotschaft, nicht? Da sagte er zu mir, irgendwo muss ich hin. Ja, ich sagte, Sie können aber wählen, gab ich ihm ein Traktat. Ich bin mir sicher, die nächsten 15 Minuten hat er darüber nachgedacht, nicht wahr? Da hat man schon mehr erreicht als oft an Sonntagmorgen im Gottesdienst. Bis sie draußen sind, haben die Leute schon vergessen, was man gesagt hat. Aber so unerwartet. Man trifft eben das Herz und etwas bleibt hängen. Deshalb versuche ich euch zu ermutigen. Ich hatte unlängst jetzt ein Traktat geschrieben, da werden einige jetzt von Heuchelbach vervielfältigt werden. Und da habe ich nur mal gesagt, kann man wirklich Gott als Vater haben? Und dann gab ich dieses kleine Beispiel, ich war auch wieder in Calgary, da habe ich mein Auto gewaschen, es war ein schöner Tag, kam jemand vorbei und sagte, ein schöner Tag, nicht wahr? Ich sagte, ja. Der zweite kam vorbei, ein bisschen später, ein schöner Tag, nicht wahr? Ich sagte, ja. Später kam noch einer, ein schöner Tag, nicht wahr? Ich wusste es jetzt auch schon, aber trotzdem hatten die Leute mich so nett informiert. Da dachte ich, jetzt das nächste Mal, wenn jemand kommt, will ich sagen, ja, es ist ein schöner Tag, aber noch schöner, wenn du den Geber kennst, und das ist mein Vater. Stimmt das? Wer gibt uns das schöne Wetter? Wer gibt uns den Regen? Wer gibt uns die Stürme? Das ist der Vater. Er versucht, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Als dieser Sturm in Homestead, Florida, geschah, da war ein Haus so stehen geblieben. Da hat der Inhaber geschrieben auf Englisch, God, you have our attention. What's next? Gott, du hast unsere Aufmerksamkeit. Was jetzt? Aber Gott gibt uns das Wetter. Und er hat auch vor, auch ob das die Überschwemmungen sind, Gott versucht, die Aufmerksamkeit des Menschen zu kriegen. Und deshalb geschehen diese Dinge. Aber der Mensch ist durchschnittlich nicht begeistert. Naja, gut, da habe ich gesagt, gut, jetzt werde ich sagen, wenn du den Geber kennst, da kamen zwei, und das war mir zu viel. Einer sagte, ein schöner Tag, nicht wahr? Ich sagte, ja. Weißt du, ich hatte nicht den Mut, etwas zu sagen. Da sagte ich zu beiden, Herr, ich schäme mich. Gib mir noch eine Gelegenheit. Ich will nochmal probieren. Und da kam eine Frau, da habe ich gesagt, sagte sie auch, ein schöner Tag. Ich sagte, ja, aber noch schöner, wenn Sie den Geber kennen, und das ist mein Vater. Und so sprachen wir zusammen. Ich denke, das war ein nützliches und ein hilfreiches Gespräch. Aber, weißt du, das ist so wichtig, dass man irgendwie mal so die Gelegenheiten nimmt. Man sagt so viele Dinge, die gar nicht so wichtig sind. Jemand schon steht an der Tür, der ist ganz nass, und du sagst ihm, es regnet. Hat er vielleicht auch schon erfahren. Naja, aber so tun wir das oft. Da muss man sich überlegen, könnte man nicht etwas sagen, was einen tieferen Inhalt hat? Und Leute einfach mal überraschen. Und das werden sie nicht gleich vergessen. Das weiß ich. Aber ich fand ein sehr passendes Wort von Schwester Berta Iselmann, eine ältere Frau in Deutschland, auch schon über 90. Und die sagte mal, dass wenn das Wasser zu lange in der Leitung steht, dann schmeckt es nach der Leitung. Überleg das mal ein bisschen. Wenn das Wasser zu lange in der Leitung steht, schmeckt es nach der Leitung. Was will ich damit sagen? Wenn wir wollen für den Herrn zeugen, müssen wir immer wieder frisches Wasser holen. Frisches Wasser. Sonst sind die Wetter nur noch unsere eigenen Gedanken. Und ich bin manchmal schuldig dran, dass man nicht frisches Wasser holt. Immer wieder. Und wenn du willst für andere Wasser holen, musst du vielleicht etwas mehr oder öfters zum Brunnen gehen, wie der nur für sich selbst Wasser holt. Und deshalb wollen wir daran denken. Jetzt bin ich eingeladen, die ganze Ewigkeit im Himmel zu sein. Sollte ich ihm nicht etwas bringen? Sollte ich mit leeren Händen erscheinen? Sollte ich ihm nicht irgendetwas mitbringen? Was will er haben? Eine andere Seele. Das ist das Kostbarste. Jemand schrieb mir einen Brief und sagt, heute mal, denk daran, Onkel Ronny, das Einzige, was du mitnehmen kannst von dieser Welt, sind andere Seelen. Stimmt. Sonst nichts. Kann ich nichts mitnehmen. Aber Gott sei Dank, das ist möglich. Man kann, ich sage es nochmal, fang mal an. Einfach, du betest am Morgen, Herr, ich stelle mich zur Verfügung. Dass vielleicht irgendjemand, den ich ein passendes Wort sagen kann, hilft mir, dass ich meine Augen aufhabe, dass ich sehe, wo die Not ist. Hilft mir, dass ich bereit bin, du wirst staunen, was Gott tun wird. Aber wenn man sich nie anbietet, man denkt gar nicht mal, dass es möglich ist, sondern man geht nur seinen gewissen Trott immer weiter. Gott wird nichts tun. Du musst schon mal bereit sein zu sagen, Herr, ich stehe dir, ich stelle mich zur Verfügung. Meine Lieben, gerade für euch ältere Leute, es wird immer schwerer. Auch für mich, ich sage das einfach. Es ist nicht einfach. Aber Gott, ich fühle mich immer so glücklich, wenn ich es doch getan habe. Dass mein Herz voller Freude wärmt. Ja, ob sie es angenommen haben oder nicht, ist nicht so wichtig. Wenn ich etwas habe versucht, liebevoll weiter zu sagen, dann ist das schon für mich eine Freude. Deshalb, vielen Dank, dass ihr so gut habt zugehört. Es war eine Freude, mit euch hier zu sein heute Morgen. Und es ist kaum zu erwarten, dass wir uns alle wieder irgendwo hier sehen werden. Kann man nicht erwarten. Aber es wäre schön, wenn wir uns alle oben sehen würden, nicht? Dann haben wir auch Zeit. Ich weiß nicht, wie lange man da predigen darf. Aber ich werde es nicht. Das will ich den Herrn Jesus überlassen. Aber heute mal, es ist eine ernste Sache. Das ist nicht von ungefähr. Wenn Jesus selber sagt, ringet danach, dass er eingeht durch die enge Pforte. Warum? Das sind so viele Dinge, die uns zurückhalten. So viele Dinge, die uns abhalten. Deshalb ist es so schwer, loszulassen und mal reinzukommen. Aber in dem Moment, wo man kommt, kann man dieses wunderbare Erfahren, das Geschenk, Jesus Christus uns so gerne gibt. Während wir so beten, vielleicht musst du einfach sagen, Herr Jesus, ich habe dich noch nie vorher eingeladen, in meinem Herzen einzukehren. Ich tue es heute. Oder vielleicht sagst du, ich weiß nicht genau, bin ich wirklich ein Gotteskind? Wenn nicht, Herr Jesus, dann bin ich bereit, dich jetzt anzunehmen. Viel besser, als dass man meint, vielleicht war es da oder da. Vergiss die Vergangenheit. Die ist sowieso vergangen. Du kannst nichts mehr ändern. Und denk an das für heute. Es ist nicht mal so wichtig, wie weit du gekommen bist heute. Aber es ist wichtig, welche Richtung du gehst. Das ist wichtig. Und deshalb, wenn du einfach so sagst, Herr Jesus, ich möchte auch da sein. Ich möchte mein Leben dir wirklich zur Verfügung stellen. Ich tue es heute Abend. Ich möchte als Zeuge für dich ein guter Zeuge sein, dass andere auf Jesus aufmerksam gemacht werden. Wir beten zusammen. Himmlischer Vater, sind manchmal leicht, solche Worte zu sagen. Ich bekenne es auch. Und doch, die wirklich durchzuführen, ist manchmal ganz anders. Und ich schäme mich, wenn ich so denke, wie oft das so schwer ist, nur zu sagen, ich liebe den Herrn Jesus. Ich bin auf seiner Seite. Das ist manchmal sehr schwierig. Und doch, wir belohnen jedes Mal, wenn wir bereit sind, den Herrn Jesus zu bekennen. Und dann sagt Jesus selber, wer mich bekennet vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist wunderbar. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es stimmt, weil Jesus es gesagt hat. Du kennst jeden, der hier ist. Du weißt, was verschiedene Leute heute Morgen denken, womit sie sich beschäftigen, ob sie schon Friede mit dir haben oder nicht, oder wie es in ihrem Leben ist. Und deshalb bete ich für solche, die vielleicht jetzt sagen müssen, Herr Jesus, du hast nicht viel Raum in meinem Leben gehabt bis jetzt. Ich war so beschäftigt mit diesem und das und alles andere. Das ist alles vergänglich. Alles Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare ist unvergänglich. Und deshalb, Herr Jesus, möchte ich mich für das Unsichtbare einsetzen. Das Unvergängliche. Das für die Seelen der Menschen, die ringsum mir hier sind. Herr, danke, dass du uns hilfst. Danke für diesen Morgen. Wir befehlen uns dir an und freuen uns auf ein Wiedersehen, wenn nicht hier, dann oben bei dir. Amen.